Ich habe heute einen Vers aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 24. Da schreibt der Schreiber, vermutlich der Paulus: Ihr seid gekommen zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und hier sagt uns dieser Vers, dass dieses Blut redet. Und das ist ja interessant. Und da gemeint ist hier das Blut Jesu. Zu dem sind wir gekommen, zum Blut der Besprengung. Weil es im ersten Teil des Verses heißt: Ihr seid gekommen zu Jesus, der Mittler eines neuen Bundes, der mit seinem Blut einen neuen Bund gestiftet hat, den wir mit ihm eingegangen sind. Zu dem sind wir gekommen. Und dieses Blut redet. Es redet besser als das Blut, das Abel geopfert hat. Oder das Blut, das von Abel vergossen wurde, als Kainin erschlug. Aber das Interessante ist, dass dieses Blut Jesu redet. Dass es eine Aussage macht. Dass es eine Bedeutung hat. Dass es einen Sinn hat und auch einen Sinn ergibt. Dieses Blut erfüllt eine Aufgabe. Es hat einen Zweck. Und genau diesen Zweck, diese Aufgabe erfüllt dieses Blut, das Jesus am Kreuz aus seinen Wunden vergossen hat. Dieses Blut Jesu ist dein und mein Zeuge vor Gott. Es sagt aus zu unseren Gunsten, zu deinen Gunsten und zu meinen Gunsten macht das Blut Jesu eine Aussage. Und diese Aussage ist ewig. Es gilt immer, andauernd, in alle Ewigkeit. Und es sagt, es ist bezahlt. Es sagt, es ist vollbracht. Diese Aussage ist gemacht. Der Beweis für unsere Erlösung ist geliefert. Das Beweisstück wurde vorgebracht. So können wir das deuten. Ein Beweisstück sagt etwas aus. Wie bei einer Gerichtsverhandlung, das Beweisstück ist ein ganz wichtiges Teil. Im schlimmsten Fall die Mordwaffe sagt aus, der hat es in der Hand gehabt, es ist bewiesen, mit dieser Kugel wurde diese Person getroffen. Das ist das Beweisstück. So ist das Blut Jesu das Beweisstück vor Gott für unsere Erlösung, für unsere Rechtfertigung. Das Blut Jesu spricht für uns Vergebung, Frieden mit Gott, Gnade, Liebe, Frieden in uns selber. Freiheit spricht das Blut Jesu für uns. Segen, Heilung, Autorität, Macht und Kraft im Namen Jesus aufgrund des Blutes. Das Blut hat den Bund, den neuen Bund besiegelt und bestätigt. Und diese Aussage, dieses Zeugnis durch das Blut ist rechtswirksam für alle die, die an Jesus glauben. Auch wenn das Blut für die anderen auch spricht, weil er Jesus für alle Menschen am Kreuz sein Blut vergoss. Aber gültig ist es ja nur für den, der es annimmt, der das glaubt. Rechtswirksam wird es dann, wenn jemand an diese Tatsache des Blutvergießens glaubt. Also so sage ich, nimm diese Tatsache an, dass es eine Offenbarung wird, eine bleibende Offenbarung für dich in deinem Leben mit allem drum und dran. Auch und gerade dann, wenn es schwierig ist. Es gibt auch Situationen im Leben, die unangenehm sind, die schwierig sind, die ja vielleicht aus menschlicher Sicht unmöglich ausschauen. Dann nimm die Tatsache an, dass Jesu Blut für diese Situation spricht, eine Aussage gemacht hat und immer weiter eine Aussage macht. Nimm das im Glauben. Dieses Blut Jesu spricht besser. Es redet besser als jedes Tieropferblut. Denn Abel hatte Tiere geopfert, Blut von Tieren, so wie im Alten Testament nach dem Gesetz. Aber das Blut Jesu war ein menschliches Opferblut, ein Schlachtopfer eines Menschen für die Menschen. Wir lesen noch einige Verse jetzt aus dem Hebräerbrief, aus dem Kapitel 9, ab Vers 24, wo uns das ein bisschen verdeutlicht wird, was da in der geistlichen Welt eigentlich passiert ist. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Als unser hoher Priester mit diesem Blutopfer ging Jesus in das wahre Heiligtum hinein, in den Himmel selbst. Nicht in ein aus Stein oder Holz oder sonst irdischen Material gebauten Heiligtums. Das war nur ein Bild für dieses echte und wahre Heiligtum. In den Himmel hinein ging Jesus selber mit seinem Blut als unser aller hoher Priester. Im nächsten Vers heißt es weiter, er ging auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen vor Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Blutopfer die Sünde aufzuheben. Ja, er ging nicht, wie die hohe Priester nach dem Gesetz, jedes Jahr in dieses Heiligtum in den Himmel hinein, und sonst hätte er ja sich jedes Jahr kreuzigen lassen müssen. Er musste es nicht. Und er ging nicht mit fremdem Blut hinein, sondern mit seinem eigenen Blut. Ja, der Hebräerbrief sagt uns, sonst hätte er oftmals leiden müssen, von Anfang der Welt an sozusagen jedes Jahr wieder, wenn es nach dem alten Gesetz gegangen wäre. Jetzt aber ist er durch sein Blutopfer hineingegangen, um die Sünde aufzuheben, um der Sünde die Macht zu nehmen. Denn da das Gesetz einen Schatten, das heißt ein Abbild der zukünftigen Dinge, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Also das Gesetz ist bloß ein Abbild von dem, was wir jetzt in Christus haben. Und es kann mit diesen Schlachtopfern von Tieren, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden nicht für immer vollkommen machen. Sondern es ist nur immer für eine kurze Zeit, bis der Hohepriester wieder seinen Dienst tun musste. Wenn das so gewesen wäre, dass das gereicht hätte, schreibt der Hebräerbrief weiter, sonst würde ihre Darbietung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten. Und hier müssen uns die Lampen aufgehen. Da steht vom Sündenbewusstsein. Hätte dieses Opfer im Alten Testament ausgereicht, so wären die Leute einmal vollkommen gereinigt worden und hätten kein Sündenbewusstsein mehr. Wenn wir es weiterverfolgen, wir wurden durch das Blut Jesu gereinigt, und zwar für immer und ewig und vollkommen. Deshalb haben wir dieses Sündenbewusstsein nicht mehr. Wir haben ein Gerechtigkeitsbewusstsein bekommen. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Das alttestamentliche Opfern ist ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Tieren und Böcken Sünden wegnehmen, sagt uns. Trotzdem war es das Gesetz Gottes und es war gut, aber es war nicht vollkommen. Es war nur ein Bild hin auf das echte und vollkommene. Dieses Blut von Stieren und Böcken konnte nicht Sünden wegnehmen. Es konnte nur so eine Sühne erwirken, so bedecken. Das Sündenbewusstsein blieb einfach im Herzen dieser Menschen damals. Er sagte, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Dann sprach er, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg um das zweite aufzurichten. Das erste, die Zeit der Unwissenheit, die Zeit des Gesetzes ist weggenommen worden, der alte Bund. Und das zweite, das Wahrhaftige, das Vollkommene, der neue Bund wurde aufgerichtet. Und im nächsten Vers schreibt er, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ein Schlüsselvers zum Merken und zum Auswendiglernen. In diesem Willen, im Willen Gottes, den Jesus getan hat an dieser Sache, sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Man denkt oft einfach noch verkehrt. Das Programm ist in vielen Christen noch nicht umgeschrieben. Auch die Kirche hat in ihrer Liturgie immer noch eine Opferung drin. Es gibt nichts mehr zum Opfern. Dieses eine Opfer reicht hin und vorn aus. Auf Bayerisch gesagt, vollkommen. Geheiligt ein für alle Mal. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer dar, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht oder gerechtfertigt. Das sind Aussagen. Ein Opfer. Für immer vollkommen gemacht. Rechtswirksam geworden für jeden Glaubenden. Und ich meine den Glaubenden, der von Herzen glaubt. Ich meine nicht den, der bloß ein Lippenbekenntnis ablegt und dann sein religiöses Trara wieder weitermacht. Ich meine den, der von Herzen her gehorsam wurde, sich bekehrt hat, wiedergeboren wurde und es mit dem Glauben ernst meint, weil es gibt genügend andere, die tun zwar so und gehen irgendwo in einen, vielleicht sogar in einen moderneren Kreis, aber trotzdem sind sie nicht von dieser alttestamentlichen Haltung weggekommen. Der Hebräer geht weiter und schreibt, wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer mehr, kein Opfer für Sünde mehr. Da, wo vergeben wurde, braucht es kein Opfer mehr. Da, wo keine Sünde ist, wo Heiligkeit und Gerechtigkeit ist, braucht auch nichts mehr geopfert zu werden. Jesus sagte, es ist vollbracht. Das Blut ist vergossen. Es ist einfach ein für alle Mal für dich und für mich vollbracht. Es braucht kein Opfer mehr. Wir glauben bloß an dieses stellvertretende Opfer, das Jesus bereits vollbracht hat. Das ist noch notwendig, dass wir das glauben. Ja, nicht, dass wir es bloß gehört haben, dass es Information für uns war, sondern dass es uns ins Herz gegangen ist, dass wir das glauben. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und. Das Schöne ist, durch das Blut Jesu haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Du hast eine Eintrittskarte bekommen. In das Heiligtum, vor dem Thron der Gnade zu erscheinen und dich auf das Blutopfer Jesu zu berufen, wenn du in einer Situation steckst, wo du an dir nicht Recht geben will und wo du aber Recht bekommen willst. Du hast die Eintrittskarte des Blut Jesu. Du kannst hinzutreten und kannst dich berufen auf dieses Blutopfer. Es ist für dich und für mich vergossen worden. Du hast kein Sündenbewusstsein mehr im Herzen, sondern Gerechtigkeitsbewusstsein ist dir gegeben worden, weil du und ich eine neue Schöpfung geworden bist in Christus Jesus. Du bist dir plötzlich deiner Gerechtigkeit deiner Heiligkeit bewusst und nicht mehr deiner Sünde bewusst. Menschen quälen sich mit ihrem Sündenbewusstsein im Herzen ab und versuchen durch Halten von Gesetzen und Vorschriften und Geboten, dem irgendwo Abhilfe zu schaffen. Und sie schaffen es nicht, weil sie eigentlich mit dem Mittel, das dieses Sündenbewusstsein hervorbringt, das Sündenbewusstsein wegbringen wollen. Gesetz bringt es hervor. Ja? Gebote und Regeln und Vorschriften und Liturgien bringen ein Sündenbewusstsein und damit ein Stück Verdammnis im Menschen hervor. Das Blut Jesu aber, im Glauben angenommen, bringt Gerechtigkeitsbewusstsein in unseren Herzen hervor. Weil die Sünde vergeben ist, weil das Gebot beseitigt ist, weil du in Christus Jesus zur Freiheit berufen worden bist. Die Sündennatur ist beseitigt worden, weil du eine neue Schöpfung geworden bist, weil du in Verbindung mit dem lebendigen Gott gekommen bist, weil du Geist geworden bist und Gott ist Geist und wir passen zusammen. Weil Frieden gemacht wurde zwischen Gott und dem Menschen durch das Blut Jesu Christi. Gott hat Jesus hingestellt, schreibt der Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, 25, als einen Sühneort. Ja, ich lese mal den ganzen Vers. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Gott hat Jesus zur Sühne für die Menschheit hingestellt, ans Kreuz geheftet und sein Blut vergossen, damit diese Gerechtigkeit Gottes offenbar würde und hat die vorher geschehenen Sünden hinweggetan. Und so schreibt der Paulus weiter, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Ja, wir werden nicht erst gerechtfertigt. Er schreibt, da wir gerechtfertigt sind, heute, hier und jetzt. Deshalb ist auch kein Zorn. Deshalb kommt nicht die Strafe Gottes über uns. Ja, die kommt über die anderen, über die, die nicht geglaubt haben, über die, die sozusagen das Blut Jesu mit Füßen treten, weil sie es für wertlos erachten, weil sie sagen, das brauchen wir nicht und das interessiert mich nicht und das glaube ich nicht und so komisches Zeug und überhaupt, ich bin ja ein guter Mensch und das zählt und ich tue, was weiß ich, alles Religiöse. Das ist nicht das Mittel zur Gerechtigkeit. Das Mittel zur Gerechtigkeit ist unser Glaube an dieses wunderbare, vergossene Blut, das Jesus vergossen hat. Wiederum schreibt der Paulus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und hier kommt ein weiterer Aspekt hinzu, das ist Gnade. Ja, es ist reine Gnade, es ist keinerlei Verdienst. Jesus hätte sein Blut nicht vergießen müssen, denn er war ja gerecht, er war ja ohne Sünde. Aber aus Gnade und aus Liebe hat er es trotzdem getan für die Menschen, für dich und für mich, für jeden. Egal, ob jemand, der sich bemüht, ein guter Mensch zu sein, oder ob einer Massenmörder war, das Blut ist letztendlich für jeden vergossen worden. Und selbst der Massenmörder würde vergeben, wenn er zum Blut kommt. Die Menschen denken, oh, das kann doch nicht sein, das ist doch viel schlimmer. Gnade ist größer. Das Blut von Jesus hat für dich und für mich eine Aussage gemacht. Und es hat eine Aussage gemacht für jeden Sünder. Stellvertretend für jeden Menschen, egal wer er war. Und von diesem Zeitpunkt an, da Jesus hineingegangen ist in das echte Heiligtum mit seinem eigenen Blut, spricht dieses Blut für die Menschen. Dauerhaft. Und es ist rechtswirksam und somit hat es Auswirkung für jeden, der auch glaubt. Das ist die einzige Bedingung dazu. Nehmen wir als Bild eine Gerichtsverhandlung. Und zu Gericht gibt es in der Regel einen Kläger, denn wenn niemand klagt, braucht man auch kein Gericht. Dann gibt es einen Richter, der ein Urteil fällen muss, wer jetzt Recht hat oder wer nicht. Dann gibt es auch einen Angeklagten, dann gibt es für den auch einen Verteidiger und dann gibt es noch Zeugen oder Beweisstücke. Und der Angeklagte, nehmen wir mal an, bist jetzt du. Der Richter ist Gott selbst und dieser Richter, Gott ist gerecht und den kann man nicht bestechen, den kann man nicht rumdrehen, der ist astrein. Der Ankläger ist der Satan. Die Bibel nennt ihn der Verkläger der Brüder, der Lügner selbst. Es können aber auch durch Satan gewirkt böse Menschen sein, die dich verklagen. So, der Verteidiger ist Jesus Christus, der Heilige Geist, unser Beistand und Anwalt. Und Aussagen kommen entweder vom Gesetz und von deiner Sünde oder von Jesu Blut, vom Opferlamm. Und diese Aussagen stehen gegeneinander. Das Gesetz und die Sünde sagt, du bist schuldig, du wirst verurteilt. Das Blut Jesu sagt, aber ich habe das Urteil bereits vollbracht. Ich bin stellvertretend ans Kreuz gegangen. Ich habe mein Blut vergossen. Das Blut hier, sagt Jesus, ist der Beweis. Es ist vollbracht. So redet das Blut Jesu in dieser Versammlung oder in dieser Gerichtsverhandlung. Und was wird der Richter nun tun? Wird der Richter auf dem Gesetz bestehen und auf deiner Sünde oder wird er dieses Opferblut annehmen? Und ich sage, er nimmt das Opferblut an. Es ist das Beweisstück deiner Rechtfertigung. Du wirst nicht verurteilt werden, du wirst nicht zur Hölle fahren, du wirst in die Herrlichkeit Gottes eingehen, wegen diesem Opferblut. Das Beweisstück liegt da, es liegt vorm Richter und er nimmt es an. Jesu Blut gibt vor dem obersten Gerichtshof Zeugnis für dich ab. Es spricht nicht gegen dich, es spricht für dich. Es liefert den Beweis deiner Unschuld. Auch wenn du dir denkst, ja, so unschuldig bin ich ja eigentlich wieder gar nicht. Dann bist du im Denken noch im Gesetzlichen. Nach dem Gesetz oder nach Taten ist keiner da, der irgendwie eine Chance hätte. Aber das Zeugnis von Jesu Blut sagt, gerechtfertigt. Es sagt, ich habe dir Recht verschafft. Es sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dir vergeben, ich bin an deiner Stelle ans Kreuz gegangen. Und so können wir uns auf dieses Blut der Gnade berufen. Wenn wir uns vorstellen, so eine Gerichtsverhandlung und es geht gegen dich und alle versuchen, dich als den Schuldigen auszumachen, dich in die Verdammnis zu drücken, dann kannst du aufstehen und sagen, stopp. Ich berufe mich jetzt auf das Blut Jesu Christi. Du gehst sozusagen in Berufung. Es kann doch nicht sein, sagst du, dass ich jetzt schuldig werde und zur Verdammnis muss, wenn ein anderer für mich bezahlt hat. Also geh in Berufung. Fechte das alte Urteil des Gesetzes und der Sünde an. Akzeptiere es nicht. Berufung heißt, ich will Recht bekommen. Ich nehme dieses Urteil der Verdammnis für mich nicht an. Es gilt nicht mehr für mich. Ich berufe mich auf das Blut Jesu Christi. Ich berufe mich auf die Gnade. Wiederhole die Aussage, die das Blut für dich schon gemacht hat. stell dich im Glauben auf diese Aussage und bewege dich keinen Millimeter davon weg. Steh darauf, berufe dich darauf. Sag, Jesus hat gesagt, das Blut Jesu hat gesagt, denn du bist im Recht. Und wer Recht hat, wird auch freigesprochen werden. Und Jesus sagt, zur Freiheit sind wir berufen. Jesus sagt, das Blut hat euch freigekauft. Es hat euch erlöst. Es ist vollbracht. Religionen richten Gesetze und Gebote und Vorschriften und Rituale und Liturgien auf. Was wollen sie damit erreichen? Sie wollen Gott gefallen. Sie wollen Leistung bringen, schöne Dinge tun, eigene Werke tun, um Gott zu gefallen und vielleicht einmal in den Himmel zu kommen. Und vielleicht einmal ein paar Messen aufgeschrieben bekommen, damit man schneller aus dem Fegefeuer rauskommt. Wer sagt denn, dass es sowas gibt? Dann wäre es ja schon wieder ungerecht. Der eine hat mehr Geld, der kann mehr Messen aufschreiben lassen. Und wer sagt, ab 10 Messen aus dem Fegefeuer oder ab 100 oder wie viel müssen es denn sein? Also das ist eine sehr vage Sache. Auf jeden Fall bringt es Geld in die Kasse der Kirchen. Das macht die Religion. Leistungsdruck entsteht. Leistungsdruck wiederum bewirkt Unfreiheit und Knechtschaft. Folge Verdammnis. Und dann kommt dabei raus, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst auch nichts und Gott ist auch noch gegen dich. Wie zur Zeit Luthers oder den Reformatoren zur Zeit des Mittelalters, wo ja die Kirche den Menschen überhaupt keinerlei Ehre oder Recht dargebracht hat. Das war nur das gemeine Volk und das kann Gott sowieso nicht gefallen, wenn dann nur der Klerus. Ja, dann wäre das Wort Gottes ja hinterm Vorn verkehrt. Jesus sagt, mein Blut spricht für alle Menschen, die glauben. Egal, ob groß oder klein, ob reich oder arm, ob alt oder jung, Rechtfertigung für den Glaubenden. Und du kannst nicht Gott gefallen mit irgendwelchen Dingen, die du meinst tun zu müssen. Wer weiß, wie Gott es haben will? Manche meinen, um Gott zu loben und zu preisen, muss es unbedingt eine Orgel sein. Bei uns war es früher so, da war der Pfarrer schon auf 180, wenn einer mal mit einer Trompete oder einer Flötengruppe in der Christmette hätte spielen wollen. Weil das göttliche Instrument sozusagen ist die Kirchenorgel. Der war aber noch nicht oben und weiß nicht, was da oben für Instrumente spielen. Ob es da auch eine Orgel ist oder vielleicht doch ein Schlagzeug dabei ist. Wir wissen es nicht. Wichtig ist, die Herzenshaltung, die dabei ist. Das Instrument ist zweitrangig. Vielleicht gibt es da oben Instrumente, die wir hier nicht kennen. Das ist auch möglich. Und so, oder würden wir vielleicht hier sagen, ja, furchtbar. Die Herzenshaltung ist es, was ausschlaggebend ist. Und dieser Tausch zwischen dem Echten und dem Religiösen ist ein ganz schlechter Tausch. Man tauscht das Echte, das Wahre gegen irgendetwas Scheinbares. Gegen irgendetwas, was Menschen sich ausgedacht haben, weil sie meinen, das wäre jetzt was. Ja, man stellt eine Form der Religion hin anstelle von einer echten Glaubensbeziehung. Irgendwelche Symbole anstelle von geistlicher Kraft und Autorität. Ja, die einen stellen einen Buddha hin, die andere eine große Marienfigur, der nächste zündet irgendwelche Kerzen an, wieder ein anderer, der hängt ein möglichst großes Kreuz an die Wand oder eine goldverzierte Bibel, so richtig die Bibel und das Kreuz ist, aber das Buch und das als Holz hingehängte bewirkt noch gar nichts. Auch wenn es die christlichen Symbole sind und das Buch der Christen. Aber wenn man nicht liest drin und das im Glauben nimmt, ist es eben doch nur Papier und ein paar Buchstaben oder ein geschnitztes Holz an der Wand. Gebote und Vorschriften anstelle des Blutes der Gnade. Speisevorschriften anstelle von mit Danksagung genießen. Sagt uns doch die Bibel. dass wir alles mit Danksagung genießen sollen. Und nicht, du darfst das nicht essen, du darfst das nicht essen und an dem Tag nur das. In meiner Bibel nicht zu finden, in deiner wahrscheinlich auch nicht. Und wenn es nicht drinsteht, braucht man es nicht. Das Zölibat und die Verteufelung der Sexualität anstelle einer gesegneten Ehe und einer erfüllten Sexualität. Was haben die da schon draus gemacht? Und die Menschen sind in eine Verdammnis geraten, in Bereichen, wo Gott gesagt hat, ich hab's gemacht und ich hab's gut gemacht und ich hab's für euch gemacht. Und der Mensch macht's kaputt. Und dann kommen kaputte Menschen dabei hervor. Kaputte Ehen, kaputte Priester, kaputte Menschen. Wegen irgendeinem Gebot, von dem Gott keine Ahnung hat. Er sagt, ich hab's nicht erfunden, ich hab das Gebot nicht gemacht. Und man schiebt's aber Gott in die Schuhe. Und Gott hat nie was davon gesagt. Sie setzen Wallfahrten und irgendwelche Pilgerreisen an die Stelle einer Gebetsgemeinschaft im kleinen Kämmerlein, von der Jesus spricht. Sie setzen die Reinigung zum Beispiel im Ganges anstelle von Reinigung durch Jesu Blut. Ich habe es erst wieder gesehen im Fernsehen. Der Fluss mehr Schmutz als Wasser, eine Katastrophe. Jeder Westeuropäer oder westliche Mensch würde sowieso gleich krank werden. Die da hinten sind ein bisschen besser abgehärtet und sie steigen in diese Brühe, um sich zu reinigen vom Schmutz der Sünde. Auch für diese Leute würde Jesu Blut ausreichen. Aber entweder sie wollen es nicht oder man hat es ihnen noch nicht gesagt. Man stellt einen heiligen Krieg anstelle von Versöhnung, Vergebung, Gnade und Friede. Das sind schon Extrembeispiele. Und so macht Religion genau das Gegenteil und es klingt doch nach außen hin noch irgendwo ein bisschen so, das passt, meint man. Und in Wirklichkeit brauchen wir nicht viel. Es reicht so, das kleine bisschen Blut Jesu reicht vollkommen aus. Ja, die Schrift sagt, fast alle Dinge werden mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Deshalb musste Jesus das Blut vergießen, damit das Gesetz erfüllt wurde. Und deshalb gibt es eben Vergebung. Deshalb können Menschen anfangen zu lieben. Und sie brauchen nicht mehr Krieg zu führen. Sie brauchen nicht mehr zu lügen und zu stehlen und sonstige Dinge. Nicht, weil ein Gebot da ist, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du darfst nicht dieses und nicht jenes, sondern weil der da drin, in den Menschen, der neu geboren wurde, das nicht mehr will. Und dann braucht man kein Gesetz mehr, wenn es eh nicht will. Das ist ja das Schöne. Ja, wir bräuchten in Deutschland auch nicht so viele Gesetze und Leute, die die Gesetze bearbeiten und überwachen und Beamte, wenn die Moral in diesem Land nicht so kaputt wäre. Wenn die Menschen ehrlich sind und sich einander Liebe schenken, bräuchte nicht dauernd irgendwo irgendein Richter und ein Polizist und sonst irgendein Beamter irgendwas tun. Hier ist der Haken der ganzen Sache. Aber ja, Satan ist ein Meister in Religion. Er setzt den Menschen religiöse Dinge vor, behauptet, dass es von Gott wäre. Und so werden Dinge, die von Gott, wirklich von Gott sind und gut sind, auch noch als schlecht hingestellt und in eine Form der Sünde gedrückt und die Menschen tragen Lasten. Die Menschen haben ein Joch auf ihrer Stirn, eine Last auf ihren Rücken, die sie nicht mehr tragen können. Und sie müssen es nicht. Sie müssen es nicht. Ja. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium von der Freiheit. Das ist das Evangelium, dass das Blut Jesu redet, es spricht. Es macht diese Aussage. Es ist bezahlt. Es ist vollbracht. Du kannst anfangen, frei zu werden. Du kannst anfangen, zu lieben. Du kannst anfangen, in Gnade zu leben, in Frieden mit Gott. Du kannst durch dieses Blut in diesem ewigen, wunderbaren Bund mit Gott leben. Was soll uns passieren, wenn wir in einem Bund leben mit Gott? Nimm es an, denk drüber nach und berufe dich auf dieses Blut. Vor allem im Gebet und ganz besonders im geistlichen Kampf, denn den gibt's. Dann nimm dieses Blut und berufe dich darauf, auf diese Aussage, die dadurch gemacht worden ist. Egal welche Probleme, welche Nöte und Schwierigkeiten es auch sind, ob es Krankheiten sind oder irgendwelche Verheißungen, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind. Berufe dich einfach auf das Blut Jesu, dauerhaft, voll und ganz im Glauben. Denn du sollst einen Freispruch bekommen. Und Freispruch bedeutet Freiheit. Und Freiheit gibt dir wiederum Raum für Fähigkeiten und Talente, die Gott in dich hineingelegt hat, die nicht zur Entfaltung kommen können, wenn der Mensch nicht in Freiheit lebt. Wenn er in Gebundenheit ist und in Knechtschaft, ist der Raum für diese Talente und Fähigkeiten nicht da. Und diese Freiheit, die durch das Blut Jesu dir gegeben ist, gibt vor allem dem Heiligen Geist wieder Raum, dich zu leiten. Und so könnte man das fortführen in verschiedensten Bereichen. Aber berufe dich einfach im Gebet auf die Tatsache des Blutes, dass es vergossen wurde für dich, zu deiner Rechtfertigung, zu deiner Hilfe in allen Bereichen. Das ist Tatsache. Nochmal zurück zum ersten Vers. Seid gekommen zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Und es redet und es spricht und es hört niemals auf. Das Beweismittel, das Beweisstück liegt vor. Amen.